In unserer heutigen Episode tauchen wir in die faszinierende Welt der Epilepsieforschung ein und werfen einen Blick auf die neuesten Entwicklungen. Welche Themen dominieren die Epilepsieforschung derzeit und welche Entdeckungen der letzten Jahre haben bereits Einzug in die klinische Praxis gefunden? Die Antworten hierauf hat unser heutiger Gast, Professor Felix Rosenau, Leiter des Epilepsiezentrums Frankfurt-Rhein-Main. Gemeinsam sprechen wir über innovative Therapieansätze und wie diese schneller in die klinische Anwendung gelangen könnten. Außerdem beleuchten wir die Zukunft der Gentherapie, neueste Erkenntnisse zur Ursache von Epilepsien und welche Rolle die künstliche Intelligenz in der Zukunft der Epilepsietherapie spielen könnte. Freut euch auf eine spannende Reise durch die Welt der Epilepsieforschung und den Blick in die Zukunft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Lieber Herr Professor Dr. Rosenau, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über die Epilepsieforschung zu sprechen, um herauszufinden, was heute schon geht, was morgen möglich ist und ja, sozusagen mit Ihnen gemeinsam ein wenig in die Zukunft zu schauen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Freue mich auch, dass das klappt und legen wir los.
Genau, wenn wir gleich mal mit den sozusagen heißesten Themen in der Epilepsieforschung loslegen. Was würden Sie denn sagen? Was ist denn gerade das Neue, das Spannende, das Sie bewegt?
Also ich finde am interessantesten drei Aspekte. Das eine ist natürlich, kommen wir immer besser voran in der genetischen Diagnostik und finden Mutationen, die schon alleine als Einzelmutation eine Epilepsie auslösen. Häufig sind das schwere Epilepsien und aber auch seltene Erkrankungen. Das muss man immer bedenken, wenn man den Impact bedenkt, also wie wichtig das für die Allgemeinheit ist. Und da ist es dann so, dass wir jetzt an der Schwelle stehen zur Entwicklung von Therapien, die genau auf diese Mutationen Einfluss nehmen, also da, wo das Gen kaputt ist, da wird es dann versucht zu reparieren oder an anderer Stelle wird etwas verändert, was dann dazu führt, dass die Menge an Genen, die produziert wird, wieder normalisiert wird. Und das kann dann zu einer deutlichen Verbesserung der Krankheiten führen. Das kennen wir schon bei Muskelerkrankungen. Da kann man den deutlich das verzögern, dass jemand verstirbt oder Muskelkraft verliert. Das kann man heute schon sehr gut beeinflussen. Wir kennen es jetzt auch von ersten neurodegenerativen Erkrankungen, das gerade bei der amyotrophen Lateralsklerose ein sogenanntes Antisense-Oligonukleotid zugelassen worden. Und jetzt gibt es auch erste Untersuchungen bei Epilepsien, die auf Natriumkanalmutationen beruhen. Die nennt man Dravet-Syndrom. Schwere Epilepsie, die im Kleinkindesalter beginnt und auch mit kognitiven Störungen einhergeht. Und da ist es jetzt durch so einen Trick gelungen, eben genau die sozusagen Menge an Genen, die die Zelle zur Verfügung stellt, um dann am Ende Protein zu generieren, also um die zu erhöhen und fast wieder zu normalisieren. Damit kann man dann eben nicht nur die Anfallsfrequenz wahrscheinlich reduzieren, sondern auch die anderen Probleme, insbesondere die Probleme mit der Kognition, also Gedächtnis, Denken, Sprechen und solchen Dingen können darunter wahrscheinlich auch besser werden. Und das ist natürlich, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja nicht nur die Anfälle therapieren, sondern eben auch die damit einhergehenden anderen Störungen bei solchen Erkrankungen.
Was würden Sie denn sagen, was waren die größten Entdeckungen der Epilepsieforschung in den letzten 5 bis 10 Jahren? Und was davon hat vielleicht auch heute schon eine klinische Relevanz in der Therapie?
Also das eben einmal diese immer besser werdende genetische Diagnostik, die auch immer billiger wird, wo man also wirklich heute immer mehr findet. Bei bestimmten Patientengruppen finden Sie in 50% der Fälle eine Einzelmutation, die dann eben theoretisch auch behandelbar sein könnte. Da fangen wir jetzt eben an, behandeln zu können. Aber dann gibt es auch noch 2 weitere Entwicklungen, die sehr wichtig sind. Das eine ist, dass ja die Gesetzgeber haben ja erlaubt, dass man für seltene Erkrankungen Medikamente entwickelt, die dann teurer angeboten werden können für kleine Patientengruppen. Es ist natürlich wirtschaftlich schwierig, ein Medikament zu entwickeln für eine kleine Patientengruppe. Das ist aber jetzt durch diese Gesetzgebung deutlich besser geworden. Und da haben wir tatsächlich einige Erfolge gehabt. Also zum Beispiel wiederum bei diesem Dravet-Syndrom gibt es ein Medikament, das heißt Fenfluramin. Und das kann man einsetzen. Und das führt wohl dazu, dass ungefähr 70% der konvulsiven Anfälle dann weniger sind. Das ist also ein Medikament, das man sonst höchstwahrscheinlich gar nicht entwickelt hätte ohne diese Gesetzgebung. das ist jetzt auf dem Markt und hat tatsächlich auch schon unsere Therapieregime, also die Abfolge, wie wir Medikamente einsetzen, stark verändert. Früher hat man verschiedene relativ altmodische Medikamente, sogar das älteste, was wir haben, nämlich Brom, eingesetzt bei dieser Erkrankung. Jetzt sind es eben so, dass schon relativ früh im Behandlungsalgorithmus, also ich glaube als drittes Medikament ungefähr, wird eben schon dieses neue Fenfluramin eingesetzt. Und das ist eine deutliche Veränderung in der Behandlung solcher seltenen Epilepsiesyndrome. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass wir besseres Verständnis von bestimmten Prozessen, Krankheitsprozessen erzielen und die dann auch effizienter behandeln können. Zum Beispiel spielt eben bei vielen Epilepsien auch ein entzündlicher Prozess eine Rolle. Und früher hat sich die Therapie im Wesentlichen auf die Nervenzellen selber gerichtet. Und heute ist es eben so, dass bei bestimmten Epilepsiesyndromen, wo das klar ist, dass die Entzündung relevant ist, da machen wir eben eine Immuntherapie und behandeln gar nicht mehr unbedingt das Neuron, sondern die Lymphozyten, die B-Zellen und vor allem auch die T-Zellen. Und wir versuchen, Antikörperproduktion zu vermindern oder eben auch Cortison zu geben, um das Immunsystem insgesamt zu supprimieren. Also das ist eine wichtige Erkenntnis der letzten Dekade, die jetzt eben auch zu ersten Therapieansätzen führt. Ja, das sind also so die, glaube ich, die wichtigsten Dinge. Genetische Therapien, die Krankheitsursachen tatsächlich auch angehen, immunologische Therapien, die eben als Entzündung bei Epilepsie angehen und dann das dritte eben, dass man seltene Erkrankungen, dass man da jetzt auch vermehrt sich so bemüht, die effektiv zu behandeln. Das führt zu ganz neuen Medikamenten, die eben zuerst in diesen kleinen Patientengruppen eingesetzt werden und wo man dann aber sekundär durchaus sehen kann, ob die nicht auch für alle Patienten oder für Patienten mit fokal beginnenden Epilepsien eine hohe Relevanz haben. Ich denke, das sind so die wichtigsten therapeutischen Ansätze.
Gibt es da Themen, wenn Sie mal in die nähere Zukunft schauen, von denen Sie glauben, dass sie bald kommen könnten oder wo Sie hoffnungsvoll sind, dass die bald vielleicht auch da einiges verbessern könnten?
Ja, also jetzt mal zurück zu diesen Immuntherapien oder entzündlich bedingten Epilepsien. Da ist es so, dass wir heute im Wesentlichen Medikamente haben, die auf B-Zellen wirken oder Plasmazellen. Damit wird die Produktion von Antikörpern reduziert und diese Antikörper gehen ins Gehirn und markieren dort Zellen, die dann durch Immunzellen wiederum attackiert werden. Da sind wir schon ziemlich gut, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Aber jetzt gibt es für Patienten, bei denen das nicht wirkt, sozusagen einen zweiten Ansatz von anderen Substanzen. Also laufen gerade erste klinische Studien, wo geguckt wird, ob nicht Proteasom-Inhibitoren dann eine Rolle spielen können. Also ist jetzt, muss man jetzt nicht wissen, wie die genau heißen, aber also da geht es weiter, dass man da verstärkend wirkt. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren, soweit ich das aus ersten Ergebnissen wahrnehme. Das andere ist, dass bei vielen Epilepsien wird die eigentliche Schädigung am Ende nicht durch B-Zellen, sondern durch T-Zellen ausgeführt. Die T-Zellen sind das, was am Ende das Neuron angreift und zerstört. Und da hatten wir bisher relativ wenig Einfluss darauf und da sieht es so aus, dass wir da jetzt erste therapeutische Ansätze kriegen, wo wir auch mit Medikamenten die T-Zellen eben reduzieren können. Das geht medikamentös, sind auch Antikörper, die da eingesetzt werden. Es geht aber auch möglicherweise durch zelluläre Therapien in der Zukunft. Aber in der Epilepsie noch nicht erprobt, aber da gibt es die KT-Zellen, die ja in der Krebstherapie schon eine große Rolle spielen und auch bei Immunprozessen zunehmend eine Rolle spielen. Da könnte es sein, dass man die bei den immunologisch bedingten Epilepsien in der Zukunft auch einsetzt. Aber das ist wirklich noch für die Epilepsie noch Zukunftsmusik, wird aber in anderen neurologischen und immunologischen Erkrankungsfeldern schon eingesetzt. Und das ist auch einer der Gründe, warum es wirklich wichtig ist, dass wir immer im Kontakt sind mit den anderen Disziplinen. Also es gibt zum Beispiel Diabetes mellitus ist eine T-Zell-getriebene Erkrankungen von den Kollegen, die das behandeln, können wir lernen. Und wie ich schon sagte, von den Kollegen, die Krebstherapie machen, können wir lernen. Und das muss dann eben ausprobiert werden, ob das auch bei bestimmten Epilepsiesyndromen eine Rolle spielt. Noch ein Aspekt, der vielleicht in der Zukunft eine Rolle spielt, wir haben in den letzten Jahren auch gelernt, dass viele von den Läsionen, die zu einer Epilepsie führen, zum Beispiel gutartige Hirntumoren, die da einfach sitzen und gar nicht wachsen, sondern einfach nur die Epilepsie auslösen oder auch fokale kortikale Dysplasien, das sind also Missbildungen von Hirnmissbildungen, die an einer Stelle statthaben, wo es dann etwas zu viele Neuronen gibt oder die falsch verknüpft sind. Da haben wir in den letzten Jahren gelernt, dass viele von diesen Läsionen wiederum durch an der Stelle aufgetretene Mutationen erfolgen. Also das sind somatische Mutationen, wo also nicht die Eltern schon die Mutation in sich tragen, sondern wo die Mutation erst in der Entwicklung des Embryos entsteht und wenn die halt in einer bestimmten Hirnregion entsteht in Nervenzellen in dieser Region, dann werden diese Nervenzellen eben anders sein als eine normale Nervenzelle, zum Beispiel überregbar oder ein anderes Wachstumsverhalten zeigen oder größer sein und eben sich dann auch abnorm verhalten. Und da lernen wir heute häufig infolge von Epilepsiechirurgie, dass wirklich sehr viele von diesen Läsionen durch somatische Mutationen bedingt sind. Und es gibt den entsprechenden Ansatz, dass man jetzt nicht mehr versucht, das durch Einnahme von Tabletten, also durch Beeinflussung des gesamten Körpers zu verändern, sondern dass man heute versucht, in das Gehirn was hineinzuspritzen, was die dort vorhandene regional oder lokal vorhandene Übererregbarkeit beeinflusst. Also lokale Therapien, die dann wiederum auch Gene benutzen. Zum Beispiel spritzt man Viren, kann man da Viren reinspritzen ins Gehirn, die Nervenzellen infizieren. Das machen sie aber nur genau einmal, dann stirbt das Virus ab. Das kann also nicht zu einer Virusvermehrung führen. Und was diese Viren übertragen, ist das genetische Material für inhibitorische Kaliumkanäle. Das sind Ansätze, die die Arbeitsgruppe von Herrn Walker am UCL verfolgt. Und da fangen jetzt auch demnächst erste klinische Studien an, wo man im Kernspintomogramm das ins Gewebe spritzt, sich anguckt, wie verteilt sich das im Gewebe, guckt, ob das sicher ist. Und das wird man zuerst bei Patienten machen, bei denen ohnehin schon geplant ist, sie zu operieren. In der Zukunft kann man sich eben aber auch vorstellen, dass man gar nicht mehr den Schädel groß eröffnen muss, sondern nur mit einem kleinen Katheter da an die Stelle geht, da was reinspritzt, das eben die Zellen infiziert und dann weniger erregbar macht. Ja, das sind, glaube ich, so die heißesten Dinge, die im Augenblick bei uns im Feld passieren und wo wir auch die meisten neuen Erkenntnisse haben.
Was könnte man denn machen, damit man diese Erkenntnisse noch schneller in der klinischen Epilepsiebehandlung integrieren kann?
Ja, Sie wollen halt erstmal Leute, die da bereit sind, das dann eine klinische Forschung zuzumachen. Also es gibt das Konzept, es gibt den Ansatz, es gibt oder muss in der Regel eine Erprobung in zellulären Systemen geben, also in der Zellkultur oder in einem Organoid. Das sind sozusagen komplexere Zellkulturen, die aussehen, die sind wie ein kleines Gehirn. Und dann eben aber auch in Tierversuchen, das ist leider immer noch nicht ganz vermeidbar. Und dann kann man feststellen, das funktioniert hier im Tierversuch. Und dann bauen sie eben nach diesem Schritt, bauen sie Universitätsklinika oder Zentren, die sich eben genau damit befassen, Translation zu machen, also Übersetzung von solchen Grundlagenerkenntnissen in die Klinik. Das heißt, sie brauchen erstens Spezialisten, die in der Lage sind, solche Dinge zu machen. Das ist in Deutschland, sind das die universitären Epilepsiezentren. Sie bauen Firmen, die ein wirtschaftliches Interesse letztendlich haben, sowas auch voranzutreiben. Also sie bauen auch den Markt. Es muss auch eine bestimmte Gruppe von Menschen betreffen oder wenn es eine seltene Erkrankung ist, dann eben durch spezifische gesetzgeberische Verfahren unterstützt werden, solche Bemühungen. Ja, und dann bauen sie natürlich auch ein bisschen Geld. Es gibt ja in Deutschland die Deutsche Forschungsgemeinschaft und dann das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die beide auch klinische Studien unterstützen. Und die haben natürlich in der augenblicklichen Zeit, wo wir viel Geld für andere Dinge ausgeben müssen, wie Sozialleistungen oder fürs Militär, haben natürlich etwas weniger Geld, als wir das früher hatten. Bisher hatten wir da über Jahre eine sehr gute Entwicklung, dass da immer mehr Geld reingeflossen ist, dass wir auch mehr für Bildung und Forschung ausgegeben haben, als zum Beispiel für Verteidigungsausgaben. Das ist jetzt im Augenblick natürlich etwas gefährdet. Und das sind auch so die Risiken, die man da sehen muss. Also gerade in diesem Bereich der Translation sollten wir versuchen, weiterhin Geld dort zu allozieren. Und natürlich müssen sie sich auch darauf fokussieren, dass sie Dinge machen, die am Ende auch nutzbar sind und von der Industrie dann eben auch umgesetzt werden. Also realistischer Ansatz, was gehen könnte, aber auch gute Grundlagenforschung und Leute, die aus der Grundlagenforschung dann eben klinische Forschung machen. Das sind wichtige Voraussetzungen. Da sind wir noch ganz gut in Deutschland. Wir sind vielleicht im Augenblick nicht mehr spitze, das ist wahrscheinlich eher in den USA und in Großbritannien zu sehen, die aktivste Forschungslandschaft. Aber da sind wir anschlussfähig und wenn wir nicht zu viel Geld aus dem Bereich rausnehmen, dann werden wir auch in der Zukunft in der Lage bleiben, da hochinteressante Dinge zu entwickeln und selbst zu beforschen.
Sie haben gerade vorhin schon mal das Thema Gentherapie angesprochen. Wie genau funktioniert das denn eigentlich und wann könnte das für wen eine Rolle spielen?
Ja, wie gesagt, das akuteste Beispiel in der Epileptologie ist dieses Dravet-Syndrom. Jeder Mensch hat ja zwei Genkopien und beim Dravet-Syndrom ist in der Mehrzahl der Fälle ist das ein Gen, was den Natriumkanal kodiert, den Natriumkanal, der auf der Oberfläche von Hirnzellen, also Neuronen sitzt, das ist kaputt. Wir haben einen Loss of Function, also einen Funktionsverlust. Das ist also praktisch nicht mehr wirksam oder es können daraus keine wirksamen Natriumkanäle mehr gebaut werden. Und da gibt es witzigerweise, hat die Natur da so eine kleine Sollbruchstelle oder eine kleine Variante. Nämlich so, dass das gesunde Gen hat eigentlich zweimal die Information für das Protein. Also Sie könnten aus jedem gesunden Gen theoretisch die doppelte Menge von Genmaterial oder von Proteinmaterial generieren, die normalerweise generiert wird. Und dass das nicht passiert, liegt an einer regulatorischen Variante im Gen, die dazu führt, dass nur die Hälfte von dem Gen adäquat abgelesen und in Protein umgesetzt wird. Und jetzt haben die Kollegen einen Trick erfunden, dass sie diese Variante ausschalten und damit die Tatsache, dass das Ablesen der zweiten 50% des Gens normalerweise verhindert wird, das können sie ausschalten und dann haben sie eben von dieser einen Genkopie praktisch genauso viel Protein oder Natriumkanal, wie sie das beim Gesunden auch hätten. Und das ist jetzt bei den ersten 80 Kindern in Pilotstudien erprobt. Man muss ja auch wissen, welche Dosis geht da. Und da sieht man, dass die in der Tat deutlich weniger Anfälle haben, dass die Krankheit weniger aktiv ist und sich nicht verschlechtert. Und dass eben auch gerade diese Kognition, also kognitiven und verhaltensmäßigen Probleme, die neben den Anfällen bei dieser Krankheit bestehen, dass die eben auch weniger werden. Oder das scheinen die ersten Ergebnisse nahezulegen. Ja, das muss man also, das wird jetzt gerade, das ist der Aspekt, der verfolgt wird. Dazu gab es bei der American Epilepsy Society Tagung im letzten Dezember die ersten Ergebnisse, auf die ich auch gerade rekurriert habe. Also da scheint sich was anzubahnen, was wir dann eben auch in der Epilepsie nutzen, was andernorts auch schon genutzt wird. Das nennt man Antisense Oligonukleotid-Therapie. Da werden kleine DNA-Schnipsel in das Nervenwasser gespritzt, die verteilen sich dann im Gehirn und führen eben genau dazu, dass diese zweite Genkopie, das von dem gesunden Gen auch abgelesen werden kann. Also das ist das, was im Gentherapiebereich im Augenblick sich tut. Man nennt das Tango-Therapie, also therapeutische Vermehrung des Genoutputs von dem vom Zellkern. Nuclear Gene Output ist für das NGO am Ende und das andere ist für die Vermehrung dieses Materials. Ja, und damit die Hoffnung besteht, dass wir von den vielen monogenetischen Epilepsien, die wir heute kennen, dass wir da einige so behandeln können. Es gibt auch viele andere Krankheiten. Insgesamt wird geschätzt, dass es etwa 4000 Krankheiten sind, die sich mit ähnlicher Art und Weise positiv beeinflussen ließen. Was natürlich hier Voraussetzung war, das ist immer sehr wichtig, es gibt ein Tiermodell, wo dieser Natriumkanal eben auch vermindert wird in seiner Häufigkeit. Diese Tiere haben auch Anfälle und haben auch ein Merkmal, was die Patienten dann auch haben, nämlich sie sterben deutlich früher und zwar häufig direkt nach einem Anfall. Und da konnte mit diesem Therapieansatz im Tier, also in der Maus, gezeigt werden, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit auch zunimmt. Das ist ein Nebeneffekt, den wir auch bei den Patienten erhoffen. Denn mit Dravet-Syndrom haben wir eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, früh von epileptischen Anfällen zu versterben. Das nennen wir SUDEP, Sudden Unexpected Death in Epilepsy Patients. Und das können Sie zumindest im Tierexperiment deutlich reduzieren, diese Art von epilepsiebezogenem Tod. Und das ist eben ein Nebenendpunkt von solchen Studien. Schaffen wir es vielleicht auch, vermehrtes, früheres Versterben zu verhindern. Also es ist wirklich ein richtig relevanter Effekt, den man mit solchen Therapien auslösen kann.
Jetzt haben Sie ja schon einiges erklärt, woran geforscht wird, um das Ganze besser zu behandeln. Wie sieht es denn eigentlich mit der Ursachenforschung aus? Gibt es da auch neue Erkenntnisse zu den Ursachen von Epilepsie?
Ich hatte ja schon so ein bisschen erzählt, dass diese epileptogenen Läsionen, wo man einfach früher gesagt hat, das sehe ich im Kernspintomogramm, das schneide ich raus im Rahmen der Epilepsiechirurgie, dann ist der Patient häufig anfallsfrei. Dass wir da jetzt gelernt haben, eben weil wir Material zur Verfügung hatten, das gelernt haben, dass das somatische Mutationen sind. Das ist sicherlich eine wichtige Erkenntnis, die auch für mich relativ neu war. Also man hätte sich eigentlich denken können, wenn man da mal ein bisschen drüber nachgedacht hätte, aber das ist wirklich so aus den letzten 10 Jahren, dass das allgemein bekannt wurde in der Epileptologie, dass das eben auch vokale Mutationen sind. Also das ist ein interessantes Feld. Und das andere, was für mich eben sehr interessant ist, sind diese Immunerkrankungen. Also gibt es schon lange, weiß man, dass einzelne Antikörper dazu führen, dass sich der mittlere Teil des Schläfenlappens entzündet und dass man dann eben epileptische Anfälle kriegt und eine Gedächtnisstörung kriegt. Und heute wächst aber auch da das Feld. Wir wissen jetzt, dass es bestimmt 20 verschiedene identifizierte Antikörper gibt, die im Körper entstehen. Wir wissen auch, dass es im Wesentlichen 2 oder 3 Arten gibt, warum die entstehen. Das eine ist, wenn sie einen Tumor entwickeln, das ist ja ein Fremdprotein für den Körper, das ist auch mutiert. Tumor wächst, der Körper hat üblicherweise eine Immunreaktion gegen diesen Tumor, bildet Antikörper, die gegen diesen Tumor gerichtet sind. Und manchmal ist es so, dass die Oberflächeneigenschaften des Tumors so ähnlich sind wie die von Neuronen. Das heißt, die Antikörper, die die B-Zellen oder Plasmazellen bilden, richten sich nicht nur gegen den Tumor, was ja erwünscht ist, ganz normale Tumorimmunologie, sondern die richten sich auch gegen Neuronen im Gehirn und das kann dann eben zu dieser Hirnentzündung führen. Und da haben wir eben erstens genauer gelernt, wie das statthat. Zweitens haben wir gelernt, dass es verschiedenste solche Antikörper gibt. Drittens haben wir gelernt, dass die auch auftreten können nach Infektionen. Also eine Infektion wird es ja auch, kommen Fremdproteine, irgendeine Bakterie oder ein Virus in den Körper. Gegen den richtet sich die Immunantwort und die kann eben dann auch sekundär sich aufs Nervensystem richten. Und das Dritte sind eben, dass wir heute beginnen zu verstehen, dass auch diese fokalen epileptischen Läsionen im Gehirn, die lösen auch eine Immunreaktion aus. Und wir stellen uns jetzt gerade vor, dass Patienten einen Anfall kriegen, dadurch öffnet sich die Blut-Hirn-Schranke, also der normalerweise das Blutsystem, das Gefäßsystem vom Hirn gut abgegrenzt und verhindert, dass da Stoffe frei übertreten. Nach einem Anfall öffnet sich das und dadurch könnte es sein, dass Antigene aus so einer mutierten epileptogenen Läsion übertreten in die Blutbahn und dann wiederum eine Immunantwort auslösen. Das ist also sozusagen der dritte Mechanismus, wie so eine Immunantwort zustande kommt. Und es gibt so ein paar Epileptinen, wo man schon immer weiß, da spielt die Entzündung eine große Rolle, spielen T-Zellen eine große Rolle. Aber wo man heute noch hergeht und das einfach das Hirngewebe rausnimmt, weil das so schlimme Erkrankungen sind, man große Teile vom Gehirn raus, um das zu behandeln. Das ist natürlich eine bisschen grobschlächtige Therapie und sehr viel eleganter, wenn man den Immunprozess gezielt behandeln könnte. Und ich denke, da kommen wir gerade weiter. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir in 10 Jahren solche Patienten gar nicht mehr operieren und große Löcher ins Gehirn machen, sondern dass wir die vielleicht einfach dann auch immuntherapieren. Also auch Patienten, wo die Immunantwort sekundär ist und erst den epileptischen Anfällen folgt. Das halte ich für so die spannendsten Sachen. Vielleicht ist noch eine Richtung, ist, dass man versucht, Biomarker zu finden. Ja, oft so, dass man irgendwas passiert mit dem Menschen und dann entwickelt ein Teil der Patienten eine Epilepsie. Zum Beispiel, wir haben einen Fieberkrampf, wenn er über 15 Minuten dauert oder deutlich halbseiten betont ist. Wenn das als Kind passiert, dann wissen wir, dass einige dieser Kinder hinterher eine Epilepsie entwickeln. Wir wissen aber nicht, welche. Und wir können natürlich nicht alle Kinder behandeln, um das Auftreten einer Epilepsie zu behandeln, wenn 90% gar keine Epilepsie bekommen. Wäre also schön, früh nach so einem Ereignis wie so einem Fieberkrampf Blut abnehmen zu können oder ein EEG machen zu können und feststellen zu können, aha, dieses Kind hat ein sehr hohes Risiko, eine Epilepsie zu bekommen. Dieses Kind sollten wir frühzeitig behandeln. Das wären dann also Biomarker gesteuerte klinische Studien. Und das ist was, wo wir jetzt schon länger von träumen und ob es da mal zu kommt, das würde ich annehmen, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob es in 5 Jahren oder 10 Jahren oder 15 Jahren soweit ist. Aber das halte ich auch für wichtig.
Was macht die Erforschung der Epilepsie eigentlich so herausfordernd und wie könnte man das in Zukunft vielleicht sogar noch besser hinbekommen?
Ja, es gibt erstmal die Epilepsie eben Eigenschaften, die nicht so ganz einfach sind. Das Hauptproblem ist vielleicht, dass das Symptom ja nur ganz selten auftritt. Also ein Epilepsiepatient verbringt vielleicht 1 Promille seiner Lebenszeit im Anfall. Der ist dann sehr wichtig, der Anfall, und verhindert alles Mögliche, zum Beispiel die Fahreignung und so weiter, und ist auch gefährlich. Während zum Beispiel ein Parkinson-Patient hat sein Symptom ja immer. Oder ein Patient mit Bluthochdruck hat sein Symptom ja immer. Das heißt, Sie können das Symptom beim Parkinson und beim Bluthochdruck viel besser erfassen. Und wenn Sie dann intervenieren, können Sie natürlich viel schneller feststellen, aha, Patient mit Parkinson wird beweglicher, zittert weniger oder der Blutdruck sinkt eben. Das können Sie ja praktisch innerhalb von ein paar Stunden feststellen. Und bei der Epilepsie müssen Sie natürlich immer über eine Zeit gucken, werden die Anfälle tatsächlich weniger oder ist das gerade Zufall? Also Sie brauchen immer Wochen bis Monate, um so einen Effekt zu erzielen. Das heißt, das ist eine Erschwernis. Dann eben schon in der Diagnosestellung dauert es manchmal Jahre, weil eben nie ein Experte dabei ist oder die Anfälle sehr verschieden eben auch sein können. Ich hatte gerade letzte Woche eine Patientin, die hat seit dem 17. Lebensjahr eine Epilepsie, wie jetzt rauskam, hatte ihren ersten großen epileptischen Anfall, aber erst vor ein paar Wochen. Und erst im Nachgang hat man verstanden, die Episoden mit raschem Herzschlag, manchmal kurzer Unfähigkeit zu sprechen, ein bisschen Übelkeit. Das waren die so unter ungefähr 1 bis 2 Minuten dauern. Das waren auch schon alles Anfälle und es geht eben schon seit dem 17. Lebensjahr. Also das macht es ein bisschen schwer, das auch zu beforschen. Der Phänotyp ist einfach ein bisschen schwer zu fassen als bei anderen Erkrankungen. Ja, dann, das ist, glaube ich, das ist eigentlich ein wichtiger Grund, weil die Epilepsie ist ja eigentlich häufig. Ungefähr 0,7% der Bevölkerung haben eine Epilepsie. Das heißt, im Prinzip hätten sie genug Personen, die geneigt sein sollten, sich behandeln zu lassen. Andererseits kriegen wir die meisten Patienten heute schon, also 70% können wir gut behandeln. Das heißt, die verbleibenden 30% ist eigentlich das Kollektiv, auf das sich unsere Anstrengungen richten. Sonst ist es aber, glaube ich, nicht viel komplexer als bei anderen Hirnerkrankungen rauszukriegen, was los ist. Vielleicht noch, die Ursachen sind sehr vielfältig. Also ich sagte ja schon, es gibt diese seltenen Erkrankungen, die genetisch bedingt sind. Dann gibt es Patienten, die das haben, Schlaganfall haben. Es gibt Patienten, die haben es nach bei einem Hirntumor. Das heißt, das ist auch noch ein Grund. Sie müssen also, um einheitliche Patientengruppen zu haben, müssen Sie genau gucken, was ist eigentlich die Ursache in diesem Fall. Und dann sollten Sie das natürlich auch mit berücksichtigen.
Welche Rolle spielt eigentlich künstliche Intelligenz in der Forschung und Behandlung von Epilepsien? Und wie könnte sich das vielleicht in Zukunft auch noch verändern? Gibt es da Chancen, gerade auch durch KI?
Ich glaube, das wird eine Rolle spielen. Es gibt ja so ein paar ganz witzige Anwendungen. Also als die künstliche Intelligenz noch nicht so weit entwickelt war, hat man sie befragt zum Beispiel zu einem relativ bekannten amerikanischen Politiker, der immer mal so Aussetzer hatte, der dann aber schon über 70 war, was denn die künstliche Intelligenz empfehlen würde. Und da hat die künstliche Intelligenz ein Medikament empfohlen, was eigentlich bei Kindern bei einer Absenzenepilepsie gegeben wird. Warum ist das passiert? Weil die Merkmale des Anfalls bei diesem Politiker so ähnlich waren wie die Merkmale der Anfälle bei diesen kleinen Kindern. Aber die Grundlage, die Ursachen sind völlig verschieden. Und die Behandlungsempfehlung, die KI dann ausgespuckt hat, war so ein bisschen verrückt, also würde man niemals machen. Aber die KI ist ja natürlich ein Instrument, um sozusagen die vorhandenen Daten alle zu samplen, das gesamte Wissen in einem Bereich zusammenzubringen und so, dass man sich schon erhoffen kann, dass wenn sie viel mehr lernt und gut trainiert wird und das auch so ein bisschen supervidiert wird, dass dann tatsächlich die KI natürlich viel mehr weiß, als der einzelne Arzt wissen kann. Also dann könnte es mal so kommen, dass sie so ein paar Daten von einem Patienten in das System einspeisen. Die KI kennt alle Erscheinungsformen einer Epilepsie, kann daraus rückschließen, was das für eine Epilepsie sein sollte und kann dann eben im Internet die Leitlinien von Fachgesellschaften durchsuchen, wo eben sehr kritisch beäugte Zusammenstellungen von Wissen vorhanden sind und können dann sagen, ja, dieser Patient sollte mit dem und dem behandelt werden. Also vielleicht 5 bis 10 Jahre von jetzt sitzen Sie als Patient da und tippen ein, was Ihnen so passiert. Und dann sagt die KI, könnten die und die verschiedenen Epilepsieformen sein, stellt Ihnen noch ein paar Fragen, die Ihnen ein Arzt vielleicht auch stellen würde, wenn er Experte ist. Und dann kommt sie zu einem mit einer hohen Wahrscheinlichkeit richtigen Entschluss, was das ist, und schlägt dann einfach nach Leitlinienwissen, was die KI natürlich ebenfalls aus dem Netz ziehen kann, eine adäquate Therapie vor. Und dann würden Sie vielleicht mit dieser Therapieempfehlung zu dem richtigen Arzt gehen, das könnte Ihnen die KI dann auch vorschlagen und der könnte sagen, ja, das sehe ich auch so super, das ging ja jetzt sehr schnell. Wir brauchen eben nicht 23 Jahre wie bei meiner Beispielpatientin, um das rauszukriegen, sondern wir haben es eben schon nach ein paar Wochen oder unmittelbar nach Benutzung der KI. Und da gibt es sogenannte Digital Clinical Support Systems, also Neudeutsch, also Englisch für digitale klinische Unterstützungssysteme, die genau sowas vorhaben und die haben bisher, wurden die so manuell mit Leitlinienwissen gespeist und so, die werden halt, denke ich, da wird eine KI dahinter sitzen in der Zukunft. Und es gibt jetzt schon bei WhatsApp USA stellt ihnen die Firma Meta ja schon so ein Bot zur Verfügung, wo sie mit ihrem Health Buddy bestimmte Dinge diskutieren können. Ich glaube, das ist vielleicht noch nicht der Endpunkt der Entwicklung, aber es ist auf alle Fälle der Anfang. Wenn sie also zukünftig auf ihrem Handy anfangen, mit ihrem, vielleicht sogar einfach umgangssprachlich mit ihrem Health Buddy zu sprechen, und der wird ihnen dann ein paar Empfehlungen geben, an wen sie sich wenden sollen, was das wahrscheinlich ist, was die mögliche Therapiekonzepte sind. Und das ist eine, spielt eine Rolle. Und dann wissen wir ja, dass die KI ist natürlich auch in der Lage, Dinge zu sich merken und zu vorzuhalten, Wissen vorzuhalten, was wir als Einzelmenschen gar nicht können. Nämlich zum Beispiel gibt es jetzt Systeme, die sämtliche Proteinstrukturen erfassen. Also sie speisen ein die Aminosäurensequenz. Daraus macht er ihnen sofort eine Proteinstruktur und sagt ihnen, was das Ding für Funktionen hat. Und damit könnten sie natürlich sagen, wenn sie wissen, welche Proteine, wie zum Beispiel dieser Natriumkanal, den ich vorhin benannt hatte, welche krank sind, dann können sie natürlich auch sagen, wie sieht das Ding aus? Was ist die beste, wirksamste Intervention? Was könnte das bestpassende Medikament sein, um an dieser Proteinstruktur eine Veränderung zu bewirken? Und dabei wird KI sicherlich auch eine wichtige Rolle spielen. Und es gibt meines Wissens jetzt schon Venture-Kapitalisten, die einen Haufen Geld, also wirklich Milliarden in solche Unternehmen stecken, die eben auf KI, mit Hilfe von KI neue Proteine oder Proteinstrukturen ermitteln und neue Substanzen, die damit interagieren, identifizieren oder tatsächlich auch neue Proteine bauen, die es in der Wirklichkeit noch nie gegeben hat. Hat das auch Risiken? Natürlich, das wird man halt dann untersuchen und gucken, ist das sicher ansehnbar, aber da ist, wir haben eine völlig neue Möglichkeiten, da kausal gezielt zu interagieren, die wir früher gar nicht hatten. Also es wird sicher was bewegen, denke ich. Aber ob das jetzt in 5 Jahren, in 10 Jahren oder in 50 Jahren relevant ist oder ob andere Entwicklungen uns daran hindern, diese Sachen gezielt zu beforschen, wir lieber unser Geld für Waffen ausgeben, das ist halt eine Frage, die ist politisch zu beantworten.
Denken Sie denn, dass die klassischen Tabletten, die wir heute in der Behandlung oftmals einsetzen, in Zukunft durch andere Therapien ersetzt werden können?
Ich glaube, einerseits wird die KI vielleicht kleine Moleküle identifizieren, die in solche wichtigen Proteine, die da ideal interagieren. Zum anderen glaube ich, dass wir, das sehen wir ja jetzt schon, dass ungefähr seit 10 Jahren werden ja immer mehr Antikörper gebildet, also wo man im Prinzip ein künstliches Immunprotein dem Patienten spritzt und der, oder ja, im Englischen ist das IV heute, und dieses Immunprotein verändert dann irgendwie eine Komponente, zum Beispiel, wo ja jetzt die ganze Welt darüber diskutiert, ist ja eine Antikörper, der beim Alzheimer wirken soll und die dort pathologisch abgelagerten Proteine sozusagen attackiert bzw. markiert und die dann durch Immunzellen abgeräumt werden. Das wird es auch für andere Erkrankungen geben. Also da haben wir schon eine starke Verschiebung gesehen von kleinen Molekülen, die mehr oder weniger zufällig entdeckt werden durch Suchprogramme auf diese also Antikörpertherapien. Das ist schon eine wahnsinnige Veränderung. Und das Zweite, was wir eben erleben, ist diese, hatte ich kurz vorhin schon mal angesprochen, sind diese zellulären Therapien. Also KT-Zellen, wir hatten gerade auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie war ein sehr schöner Vortrag von einem Rheumatologen aus Erlangen, Herrn Schett, der darüber berichtet hat, dass man eben nicht nur Tumoren so angehen kann, wo ja klar ist, dass die Tumorzelle hat eine bestimmte Immunoberfläche und die können sie halt mit diesen Zellen attackieren lassen, indem sie die Zellen markieren mit diesen Oberflächenantigenen. Also die Zelle wird vermehrt, wird dann in den Patienten wieder hineingespritzt, eine patienteneigene Zelle. Und die greift dann eben ganz gezielt Zellen an, die diese Oberflächenmarker haben, also Tumorzellen. Aber das geht eben auch zum Beispiel beim Lupus erythematodes. Das ist eine Erkrankung, die auch ans Gehirn gehen kann. Und da diese T-Zellen auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und einfach ins Gehirn rein können, wenn sie da den Feind vermuten und auch finden, kann man eben einfach peripher ins Blut diese Zellpopulation spritzen und die schaltet dann ganz gezielt einen bestimmten Immunzelltyp aus, der eben das Gewebe angreift. Also bei Tumorerkrankungen, aber auch bei immunologischen Erkrankungen, die eben auch eine Epilepsie oder eine neuronale Störung auslösen können, wird das jetzt schon in ersten Pilotstudien eingesetzt, weil die Tumorkollegen sind weiter, aber wie gesagt, jetzt fängt das gerade an, auch im Bereich ZNS und ZNS-Inflammation eine Rolle zu spielen. Und wenn wir Zellen, die Schaden anrichten, also meistens T-Zellen, die gezielt markieren könnten, dann könnten wir eine dagegen gerichtete KT-Zelle bilden und die könnte diese Zellpopulation ausschalten. Hat natürlich gewisse Risiken, aber T-Zellen spielen auch in der normalen Immunologie eine gewisse Rolle, aber da sind wir jetzt gerade am Forschen und das wird meiner Ansicht nach, könnte auch noch eine kleine Revolution sein. Das heißt, statt kleiner Moleküle, die irgendwo auf dem Kanal sich setzen in der Epilepsie, werden wir wahrscheinlich in der Zukunft zunehmend Antikörper einsetzen, wie jetzt schon beim Alzheimer gerade zugelassen. Oder wir werden auch zelluläre Therapien haben. Und dann gibt es eben diese neuen Verfahren, dass wir ins Gehirn, an der Stelle, wo eigentlich der Fokus sitzt, der epileptogene Herd, dass wir da was reinspritzen und da eben das Gewebe spezifisch behandeln, indem wir inhibitorische, also bremsende Kanalproteine transfizieren. Die Zelle macht die dann selbst und bremst sich dann selbst. Das sind so die vier neuen Ansätze, die man da, die es da geben wird.
Jetzt haben wir über ganz viele Neuigkeiten und spannende Entwicklungen gesprochen. Wie erfahren denn eigentlich Patienten und Patientinnen von solchen neuen Therapiemöglichkeiten, beziehungsweise wo kann man sich da auch als Betroffener oder Betroffene informieren?
Ja, das Problem ist ja so ein bisschen, dass im Netz so wahnsinnig viele Falschinformationen oder nur halbrichtige Informationen kursieren. Also einfach mal bei Google, bei Dr. Google nachzufragen, ist ein bisschen problematisch. Das heißt, aber trotzdem kann man das Netz natürlich benutzen, aber man muss so ein bisschen wissen, wer die Informationen vorfiltert und wer sozusagen schon vorher entscheidet, was Hand und Fuß hat. Und da verschlafen die Fachgesellschaften ja nicht, sondern es gibt ja Webseiten der Fachgesellschaften, zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie. Da können Sie nachgucken, da werden im Prinzip neue Entwicklungen werden da kommentiert. Die andere Fachgesellschaft, die sehr aktiv ist, die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, die hat auch eine sehr gute Webseite und verschickt zum Beispiel an uns Ärzte immer so regelmäßig Newsletters, wo neue Publikationen berichtet und analysiert werden. Und dann gibt es ja von der DGN, also von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, gibt es jetzt seit einigen Jahren die Deutsche Hirnstiftung. Und die hat sogar dezidiert den Auftrag, Patienten zu informieren, also Fachwissen so aufzubereiten, dass es von Patienten, von Laien, also von Nicht-Experten verstanden wird. Und die kann eben auch eine Gewichtung vornehmen und wird auch zunehmend anerkannt als eine Quelle von sozusagen vorbewertetem Wissen. Und da sind auch erfreulicherweise, weil es halt eine Stiftung ist, sind da dann eben Interessen von Personen, die ein ökonomisches Interesse an irgendwelchen Neuigkeiten haben und ihnen was verkaufen wollen, die sind da sozusagen rausgefiltert und spielen da nicht so eine Rolle, sondern die gucken halt, hat das wirklich Hand und Fuß, ist das relevant oder ist das Humbug? Ja, also zum Beispiel würde in der Deutschen Hirnstiftung, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kontrovers, eine homöopathische Behandlung niemals empfohlen werden, weil eben einfach keine Evidenz dafür vorliegt, dass das was helfen könnte. Es ist aber, viele Gruppen in der Gesellschaft pushen diese Behandlung und das ist erstaunlich, dass die Kassen das ja zum Teil auch noch bezahlen. Also wird eine Therapie bezahlt, für die gar keine Wirksamkeit nachgewiesen ist, jedenfalls nicht nach den Regeln der Wissenschaft. Und da sind solche Dinge wie die Deutsche Hirnstiftung oder Deutsche Gesellschaft für Neurologie oder Deutsche Gesellschaft für Epileptologie eben hilfreich, weil die eben sozusagen aus diesen Unmengen von Daten, die raus analysieren oder raus selektieren, die auch für Patienten wichtig sind und einen Unterschied machen.
Vielen Dank für all die vielen spannenden Einblicke an der Stelle und dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
Sehr gerne, war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.